den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Unten mal zu vergessen, dem jetzt gar nicht mehr ganz so neuen Union-Podcast, den wir vor kurzem gestartet haben und in dem wir uns jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte von Union erzählen. Und wir, das sind ich, Daniel, und du, Sebastian. Hallo.
Hallo, Daniel. Ich freue mich schon auf deine Geschichte, aber erinnerst du dich noch, was ich das letzte Mal erzählt habe?
Du hast mir davon erzählt, dass es nicht nur einen Verein gibt, der Union ist, sondern mindestens zwei. Und dass es zwischendurch auch mal Überlegungen gab, aus diesen zwei Vereinen vielleicht wieder einen zu machen. Aber warum das dann nichts geworden ist und wahrscheinlich auch nie mehr was werden wird.
Genau, also quasi die Nachwehen oder niemals wieder zusammenfindenden Teile aus der, oh Gott, den Satz kriege ich nicht zu Ende, die Nachwehen der deutschen Teilung quasi und warum das nicht funktioniert, genau.
Genau, und heute geht's um eine der Geschichte, die sich unter anderem um jemanden zuträgt, von dem wir auch in der letzten Folge schon gehört haben und von dem wir einige Male in dieser Folge hören werden und deswegen, um das gleich klarzustellen, wer da spricht, hören wir uns doch mal an, wie sich derjenige Gast von uns quasi selbst vorstellt.
Tja, mein Name ist Günther Mieles. Meine berufliche Ausbildung ist, ich bin Diplomlehrer für Sport und Philosophie. Mein Leben ist schon frühzeitig sehr eng angebunden an Union. Ich habe 1936 bereits als Schüler bei Union Oberschöneweide an der alten Försterei gespielt. Habe nach dem Krieg auch wieder den Weg zurückgefunden zu Union Oberschöneweide. Als der erste FC Union Berlin 1966 gegründet wurde, glaubten viele, naja, mit der Tradition von Günter Mieles kann der erste FC Union Berlin auch bestimmte zurückgebliebene Traditionen weiterentwickeln.
Sie waren also quasi eins der Bindeglieder zwischen diesem neu geschaffenen Verein,
ja, und dem alten Verein. Ja, genau so war das. Und ich wurde dann aus dem pädagogischen Dienst herausgelöst und war hauptamtlich dann 1966 der stellvertretende Clubsekretär des ersten FC Union Berlin. Und da war ich verantwortlich für die gesamte leistungssportliche Entwicklung des Nachwuchses und auch der Leistungsmannschaft der ersten Mannschaft im Zusammenhang mit dem Cheftrainer Werner Schwenzfeier, der auch aus dem pädagogischen Beruf kam. Und habe dann bis 1971 diese hauptamtliche Tätigkeit ausgeübt.
Und später war Günter Mieles dann auch noch einige Jahre lang Präsident des ersten FC Union.
Diese Vorstellung. Und aktuell, ganz kurz, ist er ja Ehrenpräsident, ne? Also über 90 Jahre alt, glaube 93.
Genau, und wohnt immer noch in Köpenick-Grünau, irgendwo da an der Grenze der beiden Stadtteile. Und ist immer noch jemand, mit dem man sehr interessant sich über die Geschichte von Union unterhalten kann, aus der Perspektive eines Zeitzeugen. Nicht eines Historikers, sondern jemanden, der dabei eine Rolle gespielt hat. Der hat ja selbst schon betont, dass er in diversen Funktionen eingebunden war. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass es um eine Geschichte geht, in der es um Sport und Politik geht, kannst du dir dann vielleicht schon denken, worum es insgesamt bei der Episode gehen könnte, oder ist vielleicht doch noch ein etwas weites Feld?
Ich könnte jetzt sagen, Sport hat ja mit Politik nichts zu tun.
Das ist ein guter Punkt. Und wo du das jetzt schon selbst sagst, kann ich nicht anders, als gleich Günter Mieders Meinung dazu noch einzuholen.
Es gab Politiker in Ost und West, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die behaupteten in der Vergangenheit immer, dass der Sport an sich unpolitisch sei. Ich sage, dass der Sport ein Teil der menschlichen Gesellschaft ist und kein Teilgebiet der menschlichen Gesellschaft ist in seiner Wirksamkeit unpolitisch. Der Mensch an sich ist ein politisches Wesen. Das ganze Leben des Menschen ist Politik.
Ja, sorry, dass ich dich da eben ein bisschen unterbrochen habe, aber diesen O-Ton fand ich einfach so schön und den habe ich mir auch zur Wiedervorlage zur Seite gelegt, quasi für jedes Mal, wenn in dieser Diskussion, in irgendwelchen Diskussionen genau dieser Punkt eben aufkommt. Aber
ja, gegen einen Präsidenten kann man ja schlecht was sagen.
Ne? Ja, genau.
Ich habe, also worum es vielleicht, also ich habe zweimal darf ich raten, hoffentlich. Ja. Ich sage jetzt erstmal nicht Europapokalteilnahme 1968.
Wow, das ist ziemlich gut. Genau darum geht's. denn
war jetzt nicht so schwer, weil er gesagt hat, wann er Sekretär da war.
Ja. Ich habe mich dann zwar auch noch über verschiedene andere Sachen mit ihm unterhalten und vielleicht werden wir auch in verschiedenen zukünftigen Episoden hin und wieder aus diesem Gespräch, was wir geführt haben, ganz nettes Gespräch da bei ihm zu Hause. Deswegen ist auch der Ton an manchen Stellen jetzt nicht Studioqualität, aber ich fand es einfach schön, mich in einer gelösten Runde, soweit es ging, irgendwie mit ihm zu unterhalten und da nicht zu viel Mikrofontechnik aufzustellen. Von daher kurze Sorry zur Soundqualität. Aber genau, die nicht stattgefundene Europapokalteilnahme 1968 ist eben das Thema, worüber ich mich dann vor allem und für diese Episode mit ihm unterhalten habe. Und so die grobe Handlung ist eben die, Union wird 1968, wie wir alle spätestens seit diesem Jubiläumsjahr wissen, Pokalsieger im Finale gegen Jena. Aber
ganz kurz, vor 50 Jahren, Daniel. Also perfekt, quasi um die Jahreswende
genau,
hast du noch was zum Jubiläum gemacht.
Und qualifiziert sich eigentlich schon mit der Finalteilnahme, aber erst recht natürlich, indem man den Pokal auch gewinnt. Für den Europapokal der Pokalsieger, den es damals noch gab. Damals gab es 3 UEFA-Wettbewerbe. Das ist ja vielleicht demnächst auch wieder so. Aber damals hatte der dritte auch noch eine wirkliche Daseinsberechtigung. Ich sage, dass man sich sowieso qualifiziert hat, weil Jena in dem Jahr auch Meister wurde und dadurch für den Landesmeisterpokal qualifiziert war. Das heißt, Union wäre auch sowieso als Nachrücker, auch als unterlegener Pokalfinalist in den Europapokal gewonnen, so wie das ja später nochmal stattgefunden hat. Aber man hat sich eben dafür qualifiziert, hat dann aber im Endeffekt in diesem Jahr nicht mitgespielt. Und auch zum emotionalen Einfluss, den das auf die handelnden Personen gehabt hat, habe ich ein kurzes Zitat von Günter Mieders mitgebracht, was uns vielleicht in Stimmung bringt für die Weitererörterung.
Also jetzt führen Sie einen Punkt an, der mich sehr, sehr stark betroffen und beschäftigt hat in der langjährigen Geschichte des 1. FC Union Berlin. Die betrifft ja nicht nur mich, sie betrifft die Fans, sie betrifft vor allen Dingen die Mannschaft.
Denn man kann sich natürlich vorstellen, dass es zwar nicht so ist, dass dieser Pokalsieg dadurch irgendwie wertloser gewesen ist, denn das war an sich nun schon ein groß genuger Erfolg, aber der reine Fakt, dass man sich für einen Europapokal qualifiziert hat und dann da nicht spielen durfte, ist natürlich was ziemlich tragisch ist. Und man fragt sich natürlich jetzt, warum es dazu gekommen ist. Wie viel weißt du denn schon darüber, warum Union dann tatsächlich nicht im Europapokal gespielt hat?
Ich glaube, ich kenne die Geschichte schon ziemlich gut, weil das ist ja so dieses, also ich bin Union-Fan geworden, da hat Union quasi bis auf diese Pseudo- Intertoto-Cup-Nummern oder so, ja nie richtig international gespielt. Ja, und das kam ja erst dann nach der Jahrtausendwende. durch diesen, wie du ja gesagt hast, durch den DFB-Pokal Finaleinzug und die Niederlage gegen Schalke, die dann auch Champions League qualifiziert waren, und dann gab's Europapokal.
Genau.
Endlich. Mit Verspätung. Ja. Und deswegen kenne ich die Geschichte schon relativ gut. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, Prager Frühling, damit fängt es an, glaube ich.
Genau.
Und Einmarsch in die damalige CSSR.
Genau. Der Prager Frühling ist der Grund für die ganze Entwicklung. Ich schicke mal gleich voraus, dass wir jetzt hier keine Geschichte des Prager Frühlings abgeben können. Das übersteigt dann den Rahmen ein bisschen.
Das kann man ja nachlesen. Genau. Ich glaube, da haben sich schon einige Leute mit beschäftigt.
Da gibt es ein paar interessante Exkurse, nämlich in der Form, dass der Prager Frühling an einigen Punkten ganz interessant mit Sport zusammenhängt, auf die ich in der Recherche zu diesem Thema gestoßen bin. Zum Beispiel, dass die Erfolge der tschechoslowakischen Eishockeymannschaft beim Olympiaturnier im Eishockey 1968, also Anfang 1968, einer der Kristallationspunkte waren für das, was sich dann zum Prager Frühling entwickelt hat, der ja schon im Winter, im Januar 1968 in der politischen Entwicklung angefangen hat, dass auch ein Sportler wie Emil Satopek an einigen Stellen als einer der Protagonisten dieser Bewegung aufgeführt wurde.
Die tschechische Lokomotive, ne?
Ja, Langstrecken- oder Mittelstreckenläufer. Das ist jetzt
Läufer.
Ja, kleiner Vorbereitungslapsus, dass ich mir nicht gemerkt habe, auf welchen Strecken Emil Satopek brilliert hat.
Naja. Also länger als ich aushalte jedenfalls.
Okay, ja. Es gab eben dann den Prager Frühling, der im Januar schon angefangen hat. Und dann damit endete, dass am 21. August Truppen der Sowjetunion von Polen, Ungarn und Bulgarien ungefähr 500.000 Soldaten in der Tschechoslowakei einmarschiert sind. Und schon ungefähr einen Monat zuvor gab es eben die Auslosung für den Europapokal 1968, in dem ausgelost wurde, dass Union gegen den FC Boa aus Jugoslawien bzw. Serbien spielen sollte, die übrigens tatsächlich das Pokalfinale verloren hatten gegen Sverdlovsk Vesna mit 7-0. Aber
wer Sverdlovsk Vesna nicht kennt, ist Roter Stern.
Ja. Weil die aber eben im Landesmeisterpokal gegen Jena spielen sollten, stand eben dann Boa, dieser Zweitligist, der gemeinhin so als die einfachste Aufgabe im Lostopf stand. Das hat auch die ein Artikel vom Tagesspiegel, also aus West-Berlin, in dem übrigens Union, der erste FC Union Ost-Berlin hieß, so bewertet. Und es gab dann eben einige Duelle von osteuropäischen Vereinen gegen andere osteuropäische Vereine, aber es gab auch einige Vereine aus Osteuropa, die gegen Vereine aus Westeuropa spielen sollten. Und da gab es dann zumindest von einigen dieser Vereine Proteste gegen diese Auslosung, wie es ja generell im Kalten Krieg an einigen Stellen Boykotte von Sportveranstaltungen gab. Und die Quellen waren sich nicht ganz einig, wer alles dagegen protestiert hat. Aber zeitgenössischen Presseberichten kann man zumindest entnehmen, dass Celtic Glasgow, oder um es richtig zu sagen, Celtic, dagegen protestiert hat, in dem Fall gegen Levski Sofia spielen zu sollen. Die Rede war da von der illegal and treacherous Invasion von der Tschechoslowakei. In einem Zitat von Celtic offiziellen im Guardian habe ich das gefunden, dieses Zitat. Und man hat sich eben dann geweigert, gegen diese Oststaaten zu spielen. Und die UEFA war dann natürlich in einer schwierigen Situation. Denn sie hatte verschiedene Mitgliedstaaten, verschiedene Vereine, die eigentlich in ihrem Wettbewerb gegeneinander antreten sollten, aber einige haben sich davon geweigert. Und nun wäre es ja eigentlich so, dass wenn Vereine sich weigern, in einem Wettbewerb, zu dem sie sich eigentlich angemeldet haben, anzutreten, dass dann zunächst erstmal ihr Problem wäre. Aber genau wie Günter Mieders vorhin schon gesagt hat, man kann eben den politischen Kontext der ganzen Szene nicht ignorieren, sodass die UEFA sich offenbar relativ schwer getan hat, mit dieser Situation umzugehen. Und eigentlich haben sie keine Lösung dafür gefunden. Denn die Lösung, die sie dann quasi gefunden haben, bestand darin, die erste Runde teilweise neu auszulosen.
Teilweise? Ich dachte ganz.
Nee, man hat es nämlich versucht, so wenig zu tun wie möglich. So wie das Fußballverbände ja hin und wieder tun, wenn sie irgendwie mit Politik zu tun haben. Und hat dann versucht, die Duelle von Ostvereinen gegen Ostvereinen so zu lassen, wie sie waren. Also zum Beispiel an der Auslosung von Jena gegen Roter Stern hat sich zum Beispiel nichts geändert. Und auch die Losung von Westverein gegen Westvereine nicht zu ändern. Und nur die Vereine, die quasi über den Eisernen Vorhang hinweg spielen sollten, diese Paarung aufzulösen und untereinander neu auszulosen für die erste Runde. Das ist ja eine ziemlich absurde Lösung, oder?
Ja, es ist vor allem, weil ich dachte, Union hätte einen neuen Verein zugelost bekommen.
Genau. An der Stelle kommt so ein bisschen ins Spiel, dass ich habe zwar jetzt hin und wieder schon von Ost- und Westvereinen und so weiter gesprochen, aber dass diese Aufhellung auch gar nicht so einfach war. Denn
Jugoslawien war blockfrei.
Jugoslawien war blockfrei.
Ach Gott, ich kenne mich noch ein bisschen aus.
Ja. Wurde aber eben im Kontext dieser Auslosung als osteuropäisch behandelt. Die tschechoslowakischen Vereine, die da beteiligt waren, waren ein ganz schwieriger Fall, weil niemand so richtig wusste, wo man die einsortieren sollte. Gerade weil es eben nicht um die politische Bündnislage ging, sondern um eine politische Verantwortungs- oder Schuldfrage an der Situation in Prag und in der Tschechoslowakei, so dass man nicht so genau wusste, wie man die zuordnen sollte. Und außerdem waren die DDR-Vereine ja ein schwieriger Fall, weil die DDR sich ja nicht mit Soldaten an der Invasion der Tschechoslowakei beteiligt hat, sondern es war offenbar so, dass NVA-Divisionen zwar an der Grenze zur Tschechoslowakei bereitstanden, aber sie haben eben nicht tatsächlich eingegriffen. Anders als zum Beispiel Rumänien oder Albanien hat man sich eben aber auch nicht der Teilnahme an dieser an diesem Unternehmen der Staaten des Warschauer Vertrages beteiligt. Und Albanien ist ja zum Beispiel aus diesem Vertrag dann auch deswegen ausgetreten, während Rumänien eben demonstrativ daran nicht teilgenommen hat, sodass alles relativ kompliziert war und dass, wenn man dann auf die Aufstellung der Vereine schaut, die am Ende in dem Pokal mitgespielt haben, auch gar nicht ganz offensichtlich wird, dass jetzt die osteuropäischen Vereine diesen Wettbewerb boykottiert hätten, sondern eben einige dieser Vereine, und zwar die der fünf Staaten, die tatsächlich an der an dem Einmarsch teilgenommen haben, plus der DDR. Also der vier Staaten, die tatsächlich einmarschiert sind und der DDR.
Ja, die DDR hat ja diesen Einmarsch ausdrücklich unterstützt, ne? Und genau, glaube ich, auch gefordert, jedenfalls intern.
Ja, es gab da auf jeden Fall keine politische Distanzierung. Und wie gesagt, es gab auch offenbar eine Bereitschaft, sich militärisch zu beteiligen, die aber aus irgendeinem Grund nicht in Anspruch genommen wurde.
Deutsche Soldaten in die Tschechoslowakei einmarschieren. Ich glaube, das war so 30 Jahre nach dem letzten Einmarsch, war vielleicht jetzt auch nicht so das passende Bild.
Genau. Jedenfalls hat man sich dann auf diese teilweise Neuauslosung geeinigt. Und wie das damals gesehen wurde, auch dazu würde ich gerne nochmal den Guardian zitieren, den ich da eine ganz interessante Quelle finde, weil wie man ja schon daran sieht, dass Celtic einer der protestierenden Vereine war, war so eine englische Perspektive durchaus keine Unbeteiligte, aber eine, die vielleicht ein bisschen weiter von dem Geschehen weg ist und da vielleicht eine ganz gute, ein gutes Abbild gibt dessen, wie so der westeuropäische Mainstream das gesehen hat. Und eben die Entscheidung, die erste Runde neu auszurufen, wird in einem Bericht, Kommentar des Guardians so beschrieben. Ich zitiere es jetzt mal auf Englisch und übersetze es dann danach kurz. This solves nothing. A tournament cannot be split between ideologies and still be a fair competition. The situation dodged neatly now will still have to be faced in the first week of October when the results of this reject draws are completed. EUFA, wie damals UEFA abgekürzt wurde, obviously wished to avoid a breakdown in the competitions, which could have repercussions over the years and be difficult to reestablish. Also hier steht eben Albert Barham, war damals der Journalist, der das geschrieben hat, dass so eine teilweise Neuauslosung eben tatsächlich das Problem nicht lösen kann, weil irgendwann, wenn in so einem Turnierbaum alle irgendwie weiter spielen, muss man ja doch gegeneinander spielen. Das heißt, es ist ein reines Spiel auf Zeit und auch das eben nur über ungefähr 2 Monate, bis eben die zweite Runde ansteht. Das heißt, ich habe tatsächlich nirgendwo offizielle Statements der UEFA gefunden, dazu, wie sie sich das vorgestellt haben. Und so richtig tragfähig kann das Ganze nicht gewesen sein. Das Problem, tatsächlich die zweite Runde ansetzen zu müssen aus Staaten beider Blöcke, hat sich dann aber nicht gestellt, weil nachdem sich zuerst die westeuropäischen oder einige westeuropäische Staaten geweigert haben, es dann eben nicht zu den Spielen zwischen den Invasionsstaaten und den westlichen Vereinen kam, weil nacheinander dann ich glaube zuerst Bulgarien, dann Polen und Ungarn, dann die Sowjetunion und dann eben auch die ostdeutschen Vereine sich, beziehungsweise die jeweiligen Fußballverbände sich aus dem UEFA-Pokal, dem Europapokal für die Saison zurückgezogen haben. Es gab dann natürlich noch Proteste, die in den der jeweiligen Staaten, die in den UEFA-Gremien dann nach und nach abgewiesen wurden. Und an einigen Stellen, unter anderem auch in dem, was mir das erzählt hat, ist davon die Rede, dass auch Frankreich diesen Protest der osteuropäischen Staaten unterstützt hätte. Das liest sich an einigen Stellen. Ich habe aber nicht gefunden, warum das so gewesen sein soll. Also warum es diese Solidarität Aktion der Franzosen mit den Osteuropäern gegeben hat, ist tatsächlich was, was ich mich gefragt habe und wozu ich keine guten Quellen gefunden habe. Also wenn es da irgendwie andere Quellen gibt, die darauf Licht werfen, wäre das sehr interessant. Man könnte jetzt spekulieren. Aber
kann das ja Eurosozialismus oder irgendwas?
Ja, nun ist Frankreich sicherlich einer der Länder, in denen diese ideologische Sympathie vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt war als anderswo. Aber ob das nun gerade in den entsprechenden Fußballverbänden so konzentriert gewesen wäre, da bin ich ja eigentlich ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, ich habe keine richtigen Statements dazu gefunden. Deswegen müssen wir das so ein bisschen unaufgelöst lassen. Aber ich wollte zumindest erwähnen, dass einige Zeitzeugen und der historischen Quellen anführen, dass Frankreich den Prozess der Oststaaten unterstützt haben solle. Geholfen hat es aber auch so nichts. Es gab dann wohl ein Votum von 7-2 in einem UEFA-Exekutivkomitee mit zwei eben Vertretern aus Osteuropa, die gegen diese Neuauslosung gestimmt haben. Die wurde dann aber so beibehalten und im September fanden dann tatsächlich die Spiele nach dieser neuen Auslosung statt. Und interessanterweise haben dabei eben dann die Vereine aus der Tschechoslowakei tatsächlich mitgespielt in den entsprechenden Pokalen. Und interessanterweise ist Slovan Bratislava tatsächlich nicht nur in dem in die Verlosung gekommen, sondern sogar ins Finale und hat dann dort gegen den FC Barcelona oder auch nicht den FC Barcelona 3-2 gewonnen. Ich sage, oder auch nicht den FC Barcelona, weil damals, wenn man sich zum Beispiel dieses Spiel anguckt und das gibt es vollständig, wir verlinken das, man sieht, dass damals nicht der FC Barcelona, sondern der CDF Barcelona gespielt habe. Das liegt daran, dass 1968 oder 69, als denn das Finale war in der kommenden Saison, Spanien noch frankistisch war und Barcelona damals eben nicht FC Barcelona heißen durfte, wie es auf Katalan heißt, sondern sich auf Castellan, Spanisch, Club de Football Barcelona nennen musste und auch nicht sein ursprüngliches Wappen tragen durfte. Das fand ich eine ganz interessante Nebenbemerkung dazu, wie eben Sport und Politik sich in dieser Zeit überlagert haben. Jedenfalls hat Slovan Bratislava dann gegen Barcelona 3-2 gewonnen, obwohl Barcelona ein sehr schönes Tor mit einer direkt fallenden Ecke geschossen hat.
Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit, also jetzt weiß ich nicht, wie lange ich jetzt diese ganze Geschichte um diesen dieses nicht internationale Spiel von Union kenne, bin ich immer davon ausgegangen, dass es eine Neuverlosung gegeben hat und Union statt gegen Bohr, klingt ja wirklich super, der Name, gegen irgendeinen anderen, glaube ich, einen sowjetischen Verein.
Dynamo Moskau, genau.
Also wurde Union jetzt neu ausgelost oder nicht?
Union wurde neu ausgelost, weil Union okay. Relativ unstrittig einer der Staaten war, einer der Vereine war aus Staaten, die problematisch waren und gegen die sich geweigert wurde anzutreten. Aber die jugoslawischen Staaten, wie du eben gesagt hast, Jugoslawien war blockfrei, offenbar in dem Sinne als westeuropäisch einsortiert worden und dieses Spiel eben dann nicht hätte stattfinden können. Hm. Bohr hat dann tatsächlich auch gespielt und hat in der ersten Runde 3-2 gegen eben Slovan Bratislava verloren.
Aber jenseits, also wir stellen uns ja den Kalten Krieg ja immer so als eine totale Konfrontation und sehr quasi so einheitliche Konfrontation, ja, wo keiner ausschert vor. Und du hast jetzt ganz, ganz viele Beispiele gebracht und auch Möglichkeiten, also wie jetzt auch dieses Frankreich-Beispiel, was stimmt oder nicht stimmt, wie auch immer, wo ja klar ist, dass es diese ganz klare monolithische Gegenüberstellung ja so auch nicht gegeben hat. Ja, also sei es halt, weil Vereine oder Länder halt jeweils eigene Vorstellungen hatten, Stichwort Albanien oder Jugoslawien dann, oder Rumänien und meinetwegen auch die DDR. Aber hätte das Spiel DDR, also quasi in dem Fall Union gegen Bohr, hätte doch ganz normal stattfinden können. Bohr hätte doch auch nicht dagegen protestiert, oder?
Nein. Ich glaube, dass es halt an der Stelle das Problem der UEFA gewesen wäre, dass man so schon keine besonders stringente Linie hatte. Und an jeder Stelle, wo man dann noch genauere Unterschiede gemacht hätte, zwischen Vereinen, die sich jetzt aktiv weigern würden, anzutreten und Vereinen, die man so oder so einsortiert, aber die vielleicht kein direktes Problem damit hätten, hätte man sich immer noch weiter festlegen müssen. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, war, glaube ich, das Ziel der UEFA, so wenig zu machen wie möglich und sich so wenig angreifbar zu machen wie möglich, sodass dann tatsächlich eben die vollkommen unproblematischen Spiele, sowas wie US Rumelange gegen Snyma Wanderers, in der ersten Runde des Pokals stattgefunden hat. Wer es jetzt nicht sofort wusste, das waren Vertreter von Luxemburg und Malta. Und eben Spiele wie in der ersten Runde sollten eben zum Beispiel Bukarest gegen Köln spielen, Gornik Zabrze oder wie man in der westdeutschen Presse gelesen hat, Gornik Hindenburg, die übrigens polnische Rekordmeister sind. Auch das ist was ich bei der Recherche gefunden habe. Die sollten gegen einen türkischen Verein spielen und Dynamo Moskau sollte eben ursprünglich gegen Piräus spielen. Die wurden dann einander zugelost und eben diese drei Partien der ersten Runde haben dann nicht stattgefunden zwischen Bukarest, Dynamo Bukarest und Jor. Also auch da interessant, dass Rumänien in dem Sinne den Ostvereinen zugeschlagen wurde. Bukarest dann aber in der zweiten Runde wieder mitgespielt hat. Und Spartak Sofia gegen Zabrze und Moskau gegen eben Union, die Spiele hat es dann nicht gegeben.
Okay, ich habe ja mal osteuropäische Geschichte und südosteuropäische Geschichte auch studiert und auch so Osteuropa-Studien an sich. Und da hieß das immer mal, und das klingt jetzt nicht super wissenschaftlich, aber pragmatisches Durchwursteln. So kann man wahrscheinlich das, was die UEFA da gemacht hat, benennen. Also auch irgendwie Zeit gewinnen, oder?
Ja, aber halt, wie gesagt, nur ein bisschen Zeit. Und ich kann mir tatsächlich nicht
vorstellen. Hat ja gereicht.
Ja, aber ich meine, das, was sie dann bekommen haben, war ja eine Lösung, die sie auch so hätten haben können. Die Frage war, was sie damit bewirkt haben, war ja nicht, dass alle ihre angesetzten Spiele stattfinden, was ja idealerweise das Ziel von so einem Durchwursteln wäre. Also irgendwie die akute Krise wenige Wochen nach dem Einmarsch aussitzen, bis sich das Ganze so lange zumindest abgekühlt hat, dass es keine Boykottandrohung deswegen mehr gibt und dann vielleicht in den nächsten Runden normal gespielt werden kann. Dieses Ziel wurde ja nicht erreicht.
Aber sie mussten niemanden aus dem Verein, aus dem Wettbewerb rauswerfen oder ausschließen, sondern die jeweiligen Verbände haben sich ja selbst ausgeschlossen. Dann.
Ja, genau das ist eben dann quasi der das, was damit erreicht wurde, dass die Verantwortung dafür, dass die Spiele so nicht ausgetragen wurden, wurde dann eben denen zugeschoben oder haben sie sich mit ihren Entscheidungen selbst angeeignet, die in der westlichen Wahrnehmung eben als auch die Aggressoren in der politischen Frage aufgetreten sind oder wahrgenommen wurden. Und insofern hat man sich dann in der Fußballpolitik der echten Politik vielleicht ein bisschen angenähert. Die Bewertung dessen von Oster, das sah natürlich anders aus und auch das können wir uns vielleicht nochmal schildern lassen.
Einmal mehr wurden Sportführer ihrer eigenen Maxime strikter Trennung von Sport und Politik untreu. Sie nahmen den Einmarsch sowjetischer Truppen gegen den Prager Frühling zum Anlass, die Pokalauslosung zu annullieren und die Oststaatler unter sich neu auszulosen. Also aus meiner Sicht ein klarer Satzungsverstoß mit Folgen.
Ja, die Folge eben, dass Union nicht mitspielen durfte. Und wir hatten ja ganz am Anfang gehört, dass Günter Mielitz gesagt hat, dass das nicht nur ihn betrifft, sondern die Mannschaft auch. Und wie das in der Mannschaft aufgenommen wurde, auch dazu hat er mir ein bisschen was erzählt.
Nun fragt man sich, wie hat das die Mannschaft aufgenommen?
Ja.
Und man kann sich ja vorstellen, ich auch habe ja davon geträumt, international wirksam werden zu können. Und die Chance aus der Sicht von Union, die war ja einmalig.
Gegen Bohr hätte man vielleicht auch eine Runde gewinnen können.
Auch da hatten wir eine Chance. Ja.
Und einen interessanten Punkt, den es noch am Rande gibt, du hast vorhin schon mal den komischen Intertoto Cup erwähnt, ne?
1986 damals.
66 meinst du? Also
nee, 86 hat Union
dann hergenommen. Da nochmal. Man hatte eben auch 1966 oder 67 schon mal in so einem einem dieser Turniere gespielt und da unter anderem gegen Kopenhagen. Und auch darauf ist Günter Mielitz zu sprechen gekommen, als ich ihn gefragt habe, wie man so den Entscheidungsprozess bei Union wahrgenommen hat.
Ja, nun ist der erste FC Union eine Mannschaft, die ein Jahr zuvor bereits am sogenannten Intercup teilnehmen durfte. Und da bereits sind wir als Mannschaft politisch in Betrüge gekommen. Da wir in Dänemark gegen KB Kopenhagen spielen mussten und Dänemark Mitglied der NATO war. Wir wussten damals die Zusammenhänge nicht. Erfuhren wir, dass wir nur in Dänemark spielberechtigt sind, wenn wir von dem amerikanischen Travel Board Büro die Einreiseerlaubnis bekam. Und so musste ich mit der Mannschaft 1967 nach Charlottenburg ins amerikanische Travel Board Büro und mussten dort pro Kopf 20 Mark West bezahlen, um uns den Stempel und die Einreisegenehmigung zu holen. Also allein auch dieses Beispiel zeigt, dass die Politik eine Rolle spielte.
Wurden dafür zum Beispiel Devisen zur Verfügung
gestellt? Abgesehen mal davon, von dieser, sagen wir, Ungerechtigkeit aus unserer Sicht. Und wir mit den Dänen sehr gute Verhandlungen gemacht haben, sodass wir unser Geld in Dollar eintauschen konnten, damit wir dort Tagesgeld hatten. Aber die Mannschaft war deshalb nicht ganz so überrascht, dass beim Pokalsieg die Teilnahme in Frage gestellt war durch die politischen Ereignisse in Prag. Natürlich war die Enttäuschung da, aber so überraschend war es nicht, sodass wir mehr oder weniger enttäuscht, aber ohne Einfluss Möglichkeiten den Beschluss entgegennehmen mussten.
Das ist tatsächlich überraschend, finde ich.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht, dass wir uns unterhalten haben. Unter anderem, weil in dem, was er da schildert, ja jetzt nichts vorkommt, was direkt nahelegen würde, dass man davon ausgeht, dass eben es solche Spiele nicht geben kann, weil man, es war, wurde eben damals auch, wenn vielleicht unter gewissen schwierigen Bedingungen für die Sportorganisatoren in der DDR, ja doch möglich gemacht, eben diese Spiele in Kopenhagen auch durchzuführen. Das heißt, warum sich da jetzt daraus ergibt, dass man sich nicht sicher ist, ob man wirklich gegen die Europapokalgegner wird spielen können, wurde mir auch nicht so ganz verständlich in dem
Gespräch. Ich glaube, es war damals total kompliziert, weil es ging ja so immer gleichsam. Also ich kenne noch so aus Kinderzeiten, so DDR-Geschichten halt, ja, die man so in Pionierzeitungen oder so gelesen hatte. Da ging es ja auch um so Anerkennung und dann wurde immer als ungerecht dargestellt, wenn man halt im Ausland angetreten ist, sei es Radfahrer oder was auch immer, und man durfte dann aber nicht meinetwegen mit der DDR-Flagge antreten. Und es gab, glaube ich, bis 1964 auch nur eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft und erst ab 68 zwei deutsche Mannschaften bei Olympia. Und es war halt permanent immer dieses Thema, erkenne ich das an? Und es war, wo war denn das jetzt gerade? War das in Spanien tatsächlich, dass dass die irgendwie Leute aus dem Kosovo oder irgendwo nicht antreten lassen wollten, weil sie damit dann irgendwie implizit jemanden anerkennen, also einen Staat und so. Also bis heute spielt sowas ja, glaube ich, eine Rolle. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, also aus unserer Sicht, die wir ja rückwärts auf diese Geschichte schauen und ja immer auch, glaube ich, denken, dass es ja immer so klar getrennt war. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Episode, dass diese Trennung ja erst meinetwegen mit dem Mauerbau zum Beispiel in Berlin richtig manifestiert wurde, obwohl ich das krass finde. Also dass er mit der gesamten Mannschaft 67, also 6 Jahre nach Mauerbau, das muss ein riesiger Aufwand gewesen sein, darüber nach Charlottenburg zu gehen, um da die ordentlichen Stempel in den Pass zu kriegen, um dann quasi als sogenannte, ja, wahrscheinlich ging es ja nur um den Schein, dass man als quasi gesamtdeutsche, westdeutsche Mannschaft dort antritt, obwohl man das nicht ist, aber man hat ja die Stempel dann oder so, ja, weil man ja gegen Leute, die direkt aus Ostdeutschland kommt, vielleicht nicht antreten darf, aus dänischer Doktrin oder so, weiß ich nicht, was damals war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es super kompliziert ist und dass das, da ging es ja die ganze Zeit immer nur um Anerkennung.
Genau.
Also auch diplomatische.
Also, und insofern kann man dann vielleicht verstehen, dass man so eine gewisse Fragilität gespürt hat, als Spieler auch, und dass man nicht davon automatisch von ausgegangen ist, dass es solche Vergleiche über die Lage hinweg geben wird. Wie diese Enttäuschung ausgesehen hat, kann man nochmal bei Günther Jimmy Hoge hören, der in einem Interview mal nach seiner größten Enttäuschung als Spieler gefragt wurde und dann gesagt hat, dass die eben gleich nach dem Pokalsieger kam und jetzt Pokalsieg kam und das, wie Jimmy Hohe sagt, uns durch die Ereignisse beim Prager Frühling und der Boykottpolitik die Teilnahme im Europapokal verwehrt wurde. Man bekam ihm zuerst Bohr zugelost, die wir schlagen, Hohe gesagt, dass wir wussten, dass wir die schlagen würden. Dann kam alles anders und man spendierte uns zum Trost eine Mannschaftsreise nach Sochi. Aber das konnte uns konnten natürlich nichts wettmachen. Europapokal spielst du vielleicht einmal im Leben. Das halt,
gerade als Unionsspieler.
Genau, wenn überhaupt. Also es ist ja schon überraschend genug gewesen, dass man überhaupt in der DDR mal einen Titel gewonnen hat. Und natürlich, der ein oder andere Spieler hatte vielleicht Chancen, zu Vereinen zu kommen, die etwas regelmäßiger in der DDR erfolgreich waren. Aber die Enttäuschung, die ja auch Mides schon angesprochen hat und die auch aus den Worten von Jimmy Hoge klingt, ist natürlich enorm gewesen. Gerade weil man eben auch durchaus sich sportlich nicht ganz aussichtslos gesehen hat, was ja sich zum Beispiel daran niederschlägt, dass eben Slovan Bratislava diesen Pokal dann am Ende sogar gewonnen hat, dass im Europapokal der Landesmeister, der andere tschechische Verein Spartak Trnava, ins Halbfinale gekommen ist. Übrigens damals natürlich mit gar nicht so vielen Siegen. Also wenn man da so 2 Runden mal gewonnen hat, dann war man dann schon relativ weit.
Gab halt keine Gruppenphase.
Genau, also man kann ja mal kurz nachvollziehen, wie Spartak Trnava war damals ins Halbfinale gekommen ist. Sie haben gegen Steaua Bukarest sich durchgesetzt mit einer 3-1-Niederlage und einem 4-0-Sieg. und dann gegen Laden Reipas aus Finnland gespielt und da 7-1 und 9-1 gewonnen. Dann noch gegen AEK Athen gewonnen und durften dann gegen AEK Amsterdam antreten und haben da dann 3-2 verloren, bevor Ajax dann seinerseits im Finale AC Milan unterlegen ist. Übrigens, Spartak Trnava könnte dem einen oder anderen Unioner im letzten Jahr schon über den Weg gelaufen sein, als es kurz Gerüchte gab, dass deren dann aktueller Trainer zu Union kommen könnte. Nestor El Maestro, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch an die Berichte damals. Das ist dann nichts geworden, aber das ist eine andere Story. Also jedenfalls, wenn man sich solche Europapokalverläufe anguckt hat, hat man sicherlich darauf geschaut und irgendeine finnische Mannschaft kann man vielleicht auch mal schlagen in der Europapokalrunde. Das heißt, die Enttäuschung war...
Weil Kwiatkowski genau, vielleicht.
Die Enttäuschung war dann sicherlich riesig und ist eben auch, wenn man sich dann anschaut, wie das genau zustande gekommen ist, eben dann doch gar nicht so ganz einfach zuzuordnen, wer dann nun daran schuld war. Gerade eben, wenn man sagt, dass man Sport und Politik gerade in dem Fall nicht trennen kann, weil, wie man ja an ganz vielen Stellen gesehen hat, in der DDR vor allem Sport eben immer auch ein Ausdruck der politischen, des politischen Systems war. Und man sich deswegen nicht wirklich darauf zurückziehen kann, oder als individueller Sportler sicherlich, aber als Sportfunktionär sich schlecht darauf zurückziehen kann, dass man eben ungerechterweise für etwas in Haftung genommen wurde, mit dem man nichts zu tun hatte. Das ist eben keine besonders stabile Position, würde ich sagen. Andererseits kann man eben sehr gut sagen, dass das Verfahren, was dann angewendet wurde, eben auch nicht fair zu den Sportlern war, die beteiligt waren. Also ich finde es, dass an dieser ganzen Geschichte sich ganz gut zeigt, wie verworren die Situation von Sport und Politik in dieser Zeit war und wie unperfekt alle möglichen Lösungen eigentlich waren.
Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es keine perfekte Lösung gab, weil halt einerseits diese zwei Systeme, die sich in Blöcken gegenüberstehen, so nicht existiert haben. Und weil die selbst die, die zu den Blöcken gehört haben, auch nicht konsistent waren. Ja, also so einheitlich, weil die Tschechoslowakei hatte theoretisch ja nun mit dem Prager Frühling, also mit der Aggression, erstmal nichts zu tun, die waren ja Opfer des Ganzen. Auch wenn danach halt die ganze Staatsführung da auf Linie gebracht wurde.
Genau, dann ist eben die Frage, als Repräsentant von was sieht man dann die entsprechenden Fußballvereine an? Ne? Also sieht man die tschechoslowakischen Fußballvereine als Teil dieser Bevölkerung, die sich da irgendwie demokratisch aufgelehnt hat, wenn man das so beschreiben will? Oder sieht man sie eben als Repräsentanten des Staates, der die Tschechoslowakei dann im Endeffekt war, nämlich eines der osteuropäischen Satellitenstaaten?
Ich glaube, das muss man vielleicht immer aus der jeweiligen Situation heraus. Wir kennen ja die Geschichte dann immer. Wir kennen ja das auch das Ende der jeweiligen Geschichte, zumindest was den sogenannten Ostblock betrifft. Und deswegen lässt sich das ja immer leichter dann erzählen. Und lässt sich dann leichter erzählen, dass daraus halt nichts in dem Fall also Schlimmeres, ja, in Anführungszeichen, entstanden ist. Und aber das wusste man ja damals nicht, ja. Also wenn da irgendwie weder wusste man, wie viele Leute da einmarschiert sind in die Tschechoslowakei und was dort passieren wird, wusste man auch nicht. Also man wusste ja auch nicht, ob die Leute hingerichtet werden, die Parteiführer dort und so.
Ja.
Also das sind ganz, ganz viele Sachen, die auch zu dem jeweiligen Zeitpunkt, das will ich bloß sagen, auch einer UEFA unklar waren und die da einfach versucht haben, irgendwie entweder Zeit zu gewinnen oder Informationen auch zu gewinnen und irgendwie zu sehen, dass sie ihren Wettbewerb da spielen können. Und das hat ja auch in dem Fall jetzt vielleicht geklappt und in anderen Fällen, Stichwort Boykott, wäre ja dann halt der Einmarsch in Afghanistan und dann der Olympia-Boykott 1980 und der quasi Gegenboykott 1984 zu nennen. Also das sind ja viele Beispiele ja. Dafür.
Dazu, wie sich dann die UEFA sichtlich schwer getan hat, eine wirkliche Position zu dem Ganzen zu finden, gibt es noch einen interessanten Nebenaspekt, nämlich dass offenbar gegen die beteiligten Verbände zuerst dann auch Strafen ausgesprochen wurden, also gegen die Ostverbände, die sich dann eben geweigert haben anzutreten, dass diese Strafen aber dann einige Monate später wieder aufgehoben wurden oder darauf verzichtet wurde, sie durchzusetzen. Also es war offenbar von Geldstrafen die Rede. Auch das ist wieder so ein Punkt, wo man sicherlich auch versucht, mit der Entscheidung Strafen zu verhängen, sowas wie Gesicht zu wahren, aber dann den Konflikt auch nicht zu Ende verfolgt und eben nicht darauf besteht, diese Strafen durchzusetzen. Und einen interessanten Punkt, den es noch in dem Gespräch, was ich mit Günter Mides hatte, gab, war, dass man im Umfeld des 50-jährigen Jubiläums des Pokalsieges und der Qualifikation für den Europapokal offenbar auch mit versucht hat, Kontakt aufzunehmen mit Leuten in Bohr und jetzt nicht unbedingt ein Spiel zu organisieren, sondern irgendwie ein sozialen Austausch mit Leuten dort, das in der letzten Saison oder im letzten Jahr scheinbar aber nicht funktioniert hat, so wie es zeitgenössischen Quellen nach übrigens auch damals, also 1968, schwierig war, mit den Bohrern in Kontakt zu kommen. Bohr spielt mittlerweile in einer unteren Liga in Serbien, also ist einer der Vereine, die sich dann, die damals eben schon kein großer Verein waren und dann auch keine glorreiche sportliche Entwicklung
keiner geworden hatten. Sind. Ja.
Und Gerald Kaper hat mir dann aber erzählt, dass man im nächsten Jahr nochmal versuchen wird, da irgendwie Kontakt herzustellen und vielleicht irgendeine Art von Treffen zu organisieren.
Naja, ich glaube, die wissen erstmal nicht, wie ihnen geschieht, weil ich meine, sie haben ja mit Union quasi nichts zu tun.
Ja, also wie ich schon erwähnt habe, haben die ja tatsächlich dann in der ersten Runde gespielt. Das heißt, aus deren Sicht ist die ganze Episode eben eine, wo sie den Höhepunkt ihres Vereinslebens hatten und der aber auch erfüllt war. Sie eben sogar ein Spiel gewonnen haben im Europapokal gegen Slovan Bratislava. Und dass sie eigentlich gegen jemand anders hätten spielen sollen, ist dann natürlich nochmal eine viel kleinere Fußnote. Als in Unionsfall, wo man dann zwar die Eintrittskarten für das Spiel gegen Moskau vorsichtshalber schon mal gedruckt hat, aber sich offenbar, wenn man zum Beispiel die Worte im Programm für das letzte Ligaspiel vorher liest, da schon relativ unsicher war, ob es tatsächlich zu dem Spiel kommen wird.
Gut. Dann vielen Dank für die ausführliche Erläuterung und nochmal Darlegung, warum Union irgendwann einmal, aber nicht 1968 international spielt.
Ja, sehr gerne.
Und willst du den Hinweisblock, Feedbackblock machen oder soll ich?
Wir haben ja hier schon einige Male darauf hingewiesen, dass ihr, wenn euch der Podcast gefällt, das natürlich zum Beispiel auf iTunes schreiben könnt oder auf panoptikum.io. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr Overcast als Podcast-Player verwendet und wenn ihr iOS nutzt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Könnt da Sterne verteilen und dann dafür sorgen, dass vielleicht Leuten, die sich für ähnliche Podcasts wie unseren interessieren und niemals vergessen, vorgeschlagen wird und vielleicht mehr Leute den Podcast finden.
Ja, und wenn ihr Themen habt, die ihr uns vorschlagen wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen. Ich bin dort als @saumselig. Daniel ist dort als
@da_rosbach.
Und ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schicken an Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Und immer nur uns einzeln schreiben, damit wir nicht wissen, was die andere Person jeweils vorbereitet. Das wäre super nett. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare und alles andere. Und falls ihr Aufkleber wollt, sagt uns Bescheid, schickt uns eine Nachricht. Wir schicken mal einen Brief los. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank, Daniel. Und dann hören wir uns das Outro.
Vielen Dank, Sebastian.